Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 26. November, 7:45 Uhr zum aktuellen Zeitpunkt. Also sind wir heute ganz früh dran, aber es liegt daran, dass ich heute wieder beruflich dann unterwegs nach München bin für den Rest der Woche. Deswegen heute schon sehr viel früher die Aufnahme als sonst. Aber die Berichtssaison neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu. Man merkt jetzt auch, gestern war es gefühlt nicht ganz so viel los am Markt. Und wir haben ja eh eine recht kurze Handelswoche. Es ist ja die Thanksgiving-Woche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da sind nur, ich glaube, 3,5 Handelstage sogar. Also es wird ja bei denen zelebriert, wie bei uns Weihnachten und Ostern zusammengefühlt immer. Aber erzähl mal, Michael, was gibt's irgendwie Neues? Was muss man aktuell wissen? Man hat gehört, ja, neue Zölle, neuer Finanzminister in den USA, ist schon ein bisschen Bewegung, aber was sagen die Märkte dazu?
Genau, also kurz so, ich glaube, statistikmäßig ist es so, dass diese Thanksgiving-Woche unterm Strich meistens eher positiv ist. Genau, Donnerstag ist ja komplett zu, Freitag ist verkürzter Handel, weil freitags gehen die Amis dann, brauchen ja Zeit zum Shoppen. Wobei, das zieht sich ja auch immer weiter auseinander. Ich habe gestern auch schon bei Amazon, ich habe so einen günstigen Kaffee-Vollautomaten mal geholt hier von, ich glaube von, was war das, Saeco oder so? Für 249 Euro, damit ich mal hier so einen kleinen Backup habe, beziehungsweise wir haben ja nur so eine Nespresso-Maschine. Da sind schon, laufen schon die Angebote und auch bei Nike und so überall 25%. Also man muss gar nicht bis Black Friday warten. Aber unterm Strich ist die Woche immer ganz positiv. Wir hatten ja auch gestern leichte Aufschläge gesehen, Rekorde im Dow Jones und im Russell 2000. Und der Nasdaq ist immer noch ein Stück weg von den Hochs. Wir haben so in den letzten Tagen und Wochen war es ja schon so, dass so ein bisschen so ein kleiner Shift da war oder Favoritenwechsel, dass so die Big Tech-Aktien nicht mehr ganz so gut laufen und dass stattdessen so die zweite und dritte Reihe gut läuft. Das war krass zu sehen bei einigen Aktien, wie die ja nach oben durchballern einfach. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch Datadog im Depot, hatte noch Hims & Hers wieder im Depot. Die hat gestern wieder 20% gemacht. Also es ist ein bisschen absurd teilweise. Hab sie wieder verkauft. Zoom Video, da sprechen wir ja nochmal kurz drüber. Die hatte ja auch so im Vorfeld der Zahlen, ist sie auch ohne Ende hochgelaufen. Also da hat man schon gemerkt, okay, es gibt einen kleinen Favoritenwechsel aktuell. Ob der natürlich jetzt dann so bleibt oder ob das nur so ein bisschen Richtung Jahresende so ist, muss man mal schauen. Aber weil wir hatten es ja schon mal gesagt, Alphabet und Co. sind jetzt auch nicht wirklich teuer. Deswegen muss man mal schauen. Was aber gestern auch krass war, Nvidia war dann wieder so 3% der Minus. Also da merkt man jetzt schon, obwohl ja die ganzen Analysten die Kursziele so massiv erhöht haben, es reicht aktuell einfach nicht mehr. Es gibt Gewinnmitnahmen, aber ich glaube schon, dass die Aktie sich auch irgendwann wieder fängt. Also vielleicht im Bereich 130 Dollar kann man nochmal draufschauen. Genau, und ansonsten, Scott Bennett soll ja neuer Finanzminister werden und das gefällt dem Markt eigentlich, was ich jetzt so gelesen habe, ganz gut. Er ist ja, ich sag mal, jemand vom Fach, Hedgefondsmanager, hat er Kontakte zu den ganz großen Milliardär. Und ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, besser wie das, was wir bei uns immer haben, häufig an Politikern, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Deswegen, und ich glaube, er gilt so ein bisschen nicht so als ganz krasser Hardliner, sondern teilweise auch gemäßigt, der jetzt nicht, weiter dafür sorgen möchte, dass dieses, Defizit unkontrolliert steigt, weil da haben die USA ja auch ein Problem. Und auch in Sachen Zöllen, was man so gelesen hat, ist es jetzt nicht so, dass er da der ganz, ganz krasse Hardliner ist. Er ist zwar nicht gegen Zölle, aber dass sie da jetzt komplett übertreiben, die USA, vielleicht auch eher unwahrscheinlich. Und das war, glaube ich, so ein, gestern alles so eine Gemengelage, dass der Markt ganz positiv war. Es kam jetzt gerade eben noch, habe ich gelesen heute Nacht, die Meldung, man möchte jetzt Kanada und Mexiko 25% Zoll erheben. Das soll, hat Donald Trump gesagt, ist seine erste Amtshandlung. Und auf China nochmal 10% extra Zoll, ja. Muss man mal schauen, ob das so wirklich passiert. Aber auf jeden Fall gestern Dow Jones neuer Rekord, Russell 2000 neuer Rekord. Ich meine, Russell 2000 sind auch viele Aktien, die kennt man gar nicht. Ich habe aber zum Beispiel immer mal über Archer Aviation, ich glaube, ich habe schon mal ein paar Mal gesprochen. Das sind ja diese senkrecht startenden Drohnen. Die hat gestern auch wieder einfach 20, 25% plus gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Meldung gab, aber man merkt halt einfach, da ja, wird jetzt so ein bisschen mal spekulatives Geld reingepumpt und anscheinend wird das jetzt von den großen Tech-Werten rausgenommen. Ob das jetzt alles so gesund ist, das sei mal dahingestellt. Aber ja, die Stimmung an sich ist weiter gut. Ja, der DAX läuft ja nur seitwärts. China, Hongkong laufen nicht so gut. Heute sind sie minimal mal im Plus, aber sehr zäh. Also irgendwie alles läuft darauf hinaus, dass die US-Aktien weiter gut laufen.
Ja, das stimmt, ja. Also gibt aktuell wenig Grund zur Sorge. Wie gesagt, die Berichtssaison ist jetzt auch vorbei. Also schwer vorstellbar, dass es jetzt irgendwie nochmal ja so umfangreicher rappelt, wenn jetzt nicht irgendwie makroökonomisch was passieren sollte. Deswegen kann man, glaube ich, recht positiv aufs Jahresende hinblicken. Es wird gespannt noch auf den Bitcoin ja geschaut. Also da war ja die 100.000er.
Hast du das gesehen? Da gab es wieder ganz viele Memes, auch mir mit Jim Cramer. Der hat ja irgendwie am Tief gesagt, Bitcoin ist nix. Und wirklich genau am Hoch hat er es wieder geschafft, um zu sagen, ja, Bitcoin ist geil. Da hat er wieder hat sogar Elon Musk das retweetet und hat gefragt, ob es da nicht hier so ein Nancy Pelosi Tracker Long und Jim Cramer immer Short, dass da irgendwie so ein Ding gibt, ne? Der muss krasse Performance machen. Ja, ist echt cool. Aber das ist meiner Meinung nach, man lacht da immer drüber, aber ist das überhaupt so eine komplette Show, die man ernst nimmt, oder ist es eher auch viel Unterhaltung? Und dieser Jim Cramer nimmt natürlich immer die Aktien mit rein, die gerade sehr gefragt sind, und haut da einfach so eine plakative Meinung raus. Und das ist natürlich immer so, dass er dann auf Sachen draufschaut, die schon sehr gut gelaufen sind, und dann versucht er da nochmal mitzugehen, so ungefähr. Also so habe ich so das Gefühl, dass das oft so ist. Und dementsprechend ist das, glaube ich, unterm Strich wirklich keine gute Idee, die Sachen dann immer zu kaufen, die er sagt, die spannend sind, weil da der Zug meistens schon sehr weit davon gefahren ist oder sogar schon du das dann am Top kaufst. Aber das ist halt spannend zu sehen. Ich finde sowas immer gut, weil da kann man immer so ein bisschen schauen, ja, okay, wenn er jetzt kommt, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil dann ist es so komplett im Mainstream so ein bisschen, ja, deswegen so ein bisschen wie wenn der Taxifahrer über irgendeine Aktie redet dann.
Oder die Bild-Zeitung, ja. Also Jim Cramer hat so ein bisschen so Bild-Zeitungs-Vibes. Also das bekommt man immer wieder mit. Also das ist tatsächlich auch hier bei uns schon bekannt. So, das heißt dann natürlich schon, dann ist es in Amerika natürlich nochmal richtig krass bekannt. Aber liest man immer wieder auch mal so, wenn man in amerikanischen Channels so in die Kommentare reingeht. Also auch da ist Jim Cramer immer wieder mal ein Thema. Mhm. Ist auf jeden Fall lustig, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier aus Deutschland ihm wirklich viele folgen oder so, ja, also kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. Nee,
er spricht hier auch nur über US-Aktien. Apropos, was fällt, das gerade eben ganz frisch noch reinkam, Qualcomm überdenkt die Übernahme von Intel aufgrund zahlreicher finanzieller, regulatorischer und betrieblicher Hürden und ja, unter anderem natürlich die 50 Milliarden Schulden, dann wird es wahrscheinlich sich jetzt ewig hinziehen, kartellrechtliche Prüfungen in China. Und da überlegt man jetzt statt einer vollständigen Übernahme nur Teile zu kaufen. Ich glaube, Qualcomm war auch mal deshalb so ein bisschen unter Druck geraten. Ich persönlich habe ja auch Qualcomm im Langfristdepot, hätte es nicht so gut gefunden. Ich glaube, da hätte man sich so einen riesigen Klotz ans Bein gebunden. Natürlich hat Intel immer noch eine gewisse Substanz, aber ich glaube, es wäre halt so ein Riesenfisch gewesen mit so vielen Problemen. Weiß nicht, ob das so schlau gewesen wäre. Deswegen, auf jeden Fall, wahrscheinlich wird das jetzt doch eher nichts, wie es aussieht.
Qualcomm wäre dann halt auf einen Schlag auch ein extrem starker Player so im Bereich der Computer geworden. Ja, sie sind jetzt aktuell so einer der besten, wenn es darum geht, so um Handys und so, die Chips, die sie da liefern. Das Intel-Portfolio hätte das Ganze natürlich noch so ein bisschen ergänzt. Ist halt die Frage, ob man nicht vielleicht tatsächlich nur so diesen angeschlagenen Chip-Designer will. Wozu brauche ich jetzt Foundry oder so? Also da sehe ich jetzt Qualcomm irgendwie auch nicht so wirklich, weil ich habe es jetzt auch erst vor wenigen Wochen bei meinen Kindern ins Depot reingelegt, weil es ja da jetzt auch wieder so ein bisschen einen Dip gegeben hat. Aber ich Qualcomm langfristig schon extrem spannend finde, auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, es gibt bestimmt große Teile und Synergien aus Intel, die da tatsächlich Sinn machen könnten, weil man sie jetzt aktuell auch bestimmt zu einem recht guten Preis bekommen könnte. Und gut, wie du sagst, also dass ihnen jetzt auffällt, dass sie ja doch recht viele Schulden haben, also ja, das kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, ja, das, da nennt man dann halt irgendwelche Gründe oder da überlegen sich dann irgendwelche findigen Reporter irgendwelche Gründe, aber das kann jetzt meiner Meinung nach kein Grund sein, weil ja, der Schuldenstand, der ist ja quasi
ja, ich denke,
jeden
es
Tag
ist,
einzusehen.
wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eher jetzt, dass man da schon mal mit Anwälten gesprochen hat und dass die sagen, ja, hier Kartellrecht und Pipapo, das wird sich
Ja.
alles über Jahre hinziehen. Ich glaube, das ist eher was in die
Muss man
Richtung.
mal
Vielleicht hat man auch
schauen, ne?
gemerkt, dass das am Kapitalmarkt nicht so gut ankommt und deswegen hat man es doch gelassen, ne?
Es
Denn
ist ja
also
auch tatsächlich so, dass ein großer Teil, also ich meine mal gelesen zu haben, ich glaube 70% oder sogar mehr von Übernahmen tatsächlich eher schlecht sind. Also, dass
okay.
die nicht diese Synergien oder dann eben diese positiven Auswirkungen auf die Unternehmen haben, wie gewünscht. Also der größte Teil von Übernahmen ist tatsächlich eher nicht rentabel für die Unternehmen, ja. Also deswegen wird es meistens auch sehr skeptisch gesehen. Also es ist ja oft immer so, wenn die Nachricht kommt, derjenige, der sagt, ich möchte übernehmen, der fällt um 5% und derjenige, der übernommen werden soll, der steigt halt um 15 oder 20%, dann macht ja auch Sinn in der ersten Linie. Aber ich habe es bisher wirklich selten erlebt, dass ein Unternehmen angekündigt hat, sie möchten den übernehmen und sind daraufhin um 5 oder sogar 10% gewachsen. Das wird immer, also wirklich fast immer sehr skeptisch angesehen am Markt,
Ja.
ja. Aber gibt auch ein paar sehr positive Beispiele, also so Unternehmen wie Broadcom, die über die letzten Jahre unfassbar gewachsen sind, vor allem eben auch durch Übernahmen. Jetzt erst zuletzt ja wieder mit VMware, wo ja dann, also da habe ich mal einen Artikel gelesen, die haben VMware gekauft und haben wohl instant irgendwie die Preise um 40% erhöht. Also das habe ich nur mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so der Fall ist, aber es ist Wahnsinn, wenn man sich auch so die Cashflow-Entwicklung von Broadcom dann anschaut, ja. Also es gibt da auch positive Beispiele, aber ein Großteil der Übernahmen, die sind eigentlich eher negativ. Deswegen, es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden die Qualcomm-Intel-Sache auf jeden Fall weiter verfolgen. Aber wer hätte das vor 2, 3 Jahren noch gedacht, oder so, also sagen wir mal so in der Corona-Ding, dass jemand Intel übernehmen möchte, ja. Also das ist schon echt crazy mittlerweile, wie sich das entwickelt hat, ja. Genau, aber die Themen der heutigen Folge sind noch, wir haben zwei Aktien gekauft. Darüber werden wir heute sprechen. Michael, für sein Depot. Ich habe meinen Kindern etwas ins Depot gelegt, aber eine Aktie, die ich, und ich glaube, Michael hat sie, glaube ich, auch. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dann.
Sehr viele Red Flags da.
Ja,
Kind
genau. Also der haltet schon mal die
und Ding haben
Short-Position bereit. Ja, also
die Aktie.
wenn wir es beide gekauft haben, es kann nur weiter bergab gehen. Ja, allerdings sieht der Chart auch schon nicht mehr ganz so gut bei der Aktie aus. Also ich glaube, der Markt hat schon damit gerechnet, dass wir beide einsteigen. Und ansonsten hat Michael, ich habe ja vor 2 Wochen meine günstigen Aktien aktuell mitgebracht. Da hat er Michael euch heute auch noch zwei zusätzliche Aktien mitgebracht. Also wieder jede Menge Short-Material in dieser Folge mit dabei. Wenn ihr einen Broker an eurer Seite da haben möchtet, um genau immer das Gegenteil von dem zu machen, was wir machen, eine kurze Werbeunterbrechung, da können wir euch den Smart Broker empfehlen. Über 40.000 Aktien an 25 Börsenplätzen weltweit könnt ihr da handeln. GetEx ist mit dabei, aber auch Nasdaq, die New York Stock Exchange und das teilweise schon ab 0 Euro den Trade. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, Sparpläne aufzulegen und das nicht nur bei über 2.500 ETFs, beispielsweise von Amundi, von Spider oder Xtrackers, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, das bei einzelnen Aktien oder Fonds zu machen. Da gibt es rund 4.000 Sparpläne ab 0 Euro Ordergebühr. Und zusätzlich, da aktuell ja eben noch immer noch der große Krypto-Hype ist, ihr habt oder auch die Möglichkeit, echte Kryptowährungen zu kaufen. Ihr helft damit natürlich auch die Arbeit bei dem Podcast hier zu finanzieren. Deswegen schaut gerne mal nun in die Videobeschreibung, erster angepinnter Kommentar oder in die Shownotes rein, wenn ihr euch mal den Smart Broker ganz unverbindlich anschauen möchtet und damit dann auch wieder Werbung Ende. Dann würde ich jetzt wieder sagen mal, Alter vor Schönheit, erzähl mal, was hast du gekauft und was hat dich dazu bewegt, dass ich jetzt schon mal die Shorts
Genau,
währenddessen
du schon mal raus.
herrichten kann?
Genau. Ich hatte das auch schon mal bei uns zumindest angekündigt, dass ich aktuell Uber sehr spannend finde. Und die habe ich jetzt tatsächlich auch mal in mein Tech-Langfrist-Depot gekauft. Ich glaube, Uber kennen die meisten. Die sind seit einigen Jahren jetzt auch an der Börse. Also grundsätzlich erstmal vom Produkt. Das hat mir schon immer perfekt gefallen. Ja, also ich hasse nichts mehr wie Taxifahren, weil, also zumindest Taxifahren, wenn man nicht weiß, oder sich nicht auskennt, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, da hat man immer das Gefühl, es kann doch nicht wahr sein, was hier los ist, wie teuer ist das, wo fährt er hin und so. Da habe ich so oft schlechte Erfahrungen gemacht, plus dass man einfach keins findet teilweise, wenn man eins braucht. Und Uber hat das ja schon extrem revolutioniert, dass du dir dann einen Fahrer herbeirufen kannst. Du weißt schon vorher den Preis. Du weißt, dass du nicht veräppelt wirst, weil es ja auch diese Bewertungen und so weiter gibt. Und das ist halt alles viel, viel transparenter. Plus, dass es zumindest bei mir im Schnitt so ist, dass die Fahrer freundlicher sind, dass die Autos gepflegter sind. Wobei, das war, glaube ich, früher noch krasser. Mittlerweile ja, ist es auch nicht mehr so. Aber ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung da jetzt mit Uber gemacht. Das funktioniert halt einfach extrem gut. Also das ist schon mal wichtig. Das Geschäftsmodell oder das Produkt verstehe ich sehr gut. Und da war es ja über viele Jahre so, gerade eben mal so die Umsatzentwicklung aufgemacht von Uber, beziehungsweise die Gewinnentwicklung, dass die zwar, dass das Produkt zwar gut war, aber, und dass die auch gewachsen sind, aber dass die halt auch teilweise brutalst viel Geld verbrannt haben, teilweise auch viele Milliarden pro Jahr. Und das hat sich jetzt halt eben in den letzten Quartalen und Jahren wirklich brutal gewandelt. Aus einer Geldverbrennungsmaschine ist jetzt eine Gelddruckmaschine geworden. Und ich frage auch immer ganz gerne so die Fahrer, wie so die Erfahrungen sind, ob das passt und so weiter. Und natürlich ist es schon so, dass die sagen, ja, man muss schon viel abdrücken in Uber. Ich glaube, so knapp 30%. Aber dass sie dann unterm Strich, glaube ich, doch recht zufrieden sind. Weil wenn du ein normales Taxi fährst, hast du halt einfach nur Standzeit. Das ist ja noch viel schlimmer. Da musst du ewig warten. Und bei Uber funktioniert es eben. Und ja, die letzten Zahlen von Uber waren wirklich überragend gut. Wir können sie ja gleich nochmal durchgehen. Mit zweistelligem Wachstum, operativer Cashflow 2,2 Milliarden, Free Cashflow 2,1 Milliarden. Also und die Buchungen steigen um 20%, Umsatz um 22%. Also da sieht alles extrem gut aus. Und die Aussichten sind meiner Meinung nach auch richtig gut. Da hatten wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass Uber, also das ist natürlich nicht sicher, aber sie könnten auch einer der Profiteure werden, wenn es Richtung autonom fahren geht. Denn was ist der größte Kostenblock? Natürlich die Fahrer an sich. Und wenn man da natürlich dann autonom fahren kann, dann ist es klar, dass man wahrscheinlich die Fahrt nochmal günstiger anbieten kann. Und dann wird die Nachfrage wahrscheinlich nochmal massiv zulegen. Man kooperiert ja schon unter anderem mit Waymo. Und ich denke, da wird auch noch einiges kommen in Zukunft. Also Zahlen gut. Bewertung ist mittlerweile sehr niedrig. Wir hatten ja gerade eben schon ganz kurz gesprochen. Also das ist für mich jetzt mittlerweile auf dem Niveau. Ja, also das Wachstum ist weiter zweistellig und die Aktie ist dort, wo sie auch schon Anfang des Jahres stand, kam jetzt auch vom Hoch nochmal deutlich zurück. Ich finde das so insgesamt ein recht gutes Gesamtpaket, dass man zumindest mal einen Fuß in die Tür setzen kann, oder? Was sagst du jetzt? Hau mal raus. Wieso shortest du die Aktie?
Ich finde es lustig, dass du das gerade mit den Fahrern nochmal erwähnt hast, mit den Standzeiten, weil ich habe tatsächlich mal, weil ich selber habe, ich habe tatsächlich nicht mal die Uber-App, weil ich ja sehr dörflich wohne, also Uber, das kennt man hier überhaupt nicht. Aber als ich das letzte Mal in München war, haben wir auch mal mit einem Fahrer gesprochen, der hat auch gesagt, er verdient zwar pro Fahrt weniger, aber die Auslastung ist sehr viel besser, wie wenn er mit einem normalen Taxi fährt, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass die meisten Uber-Fahrer halt auch tatsächlich, also halt eigentlich so aus dem Taxibereich dann eben kommen, ist ja auch naheliegend, ja. Aber es ist lustig, dass du das erwähnt hast, weil wir das nämlich mal einen auch gefragt haben und er dann eben mal auch gesagt hat, dass sich Uber für ihn sehr viel mehr lohnt, obwohl er theoretisch erstmal mehr Kosten dann hat, ja, weil die Auslastung halt da auch wahnsinnig wichtig dann ist, ja. Und ich muss auch sagen, dass ich Uber zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich sehr interessant finde, vor allem, weil hier für mich halt auch das Zahlenwerk jetzt passt. Also zum einen die Story an sich, die ist jetzt mittlerweile echt gut intakt, weil sie jetzt halt auch bewiesen haben, dass das Ganze jetzt auch echt profitabel ist. Es hat sehr lange gedauert, das muss man auch dazu sagen. Das war immer so ein bisschen ihr Problem, weil die ja wahnsinnig hoch bewertet waren für das, dass da halt erstmal auch längere Zeit an der Börse nichts rumgekommen ist. Also dass halt eben unter dem Strich nichts übrig geblieben ist. Deswegen, dafür war mir der Kurs oft zu hoch. Jetzt muss man aber sagen, jetzt reden wir hier von einem Forward-KGV 22, aktuelles KGV 36. Also die sollen jetzt die nächsten 2 Jahre extrem stark wachsen. Man rechnet, also man ist jetzt aktuell im Jahr 2024, soll man ja nicht ganz 4 Milliarden Dollar an Net-Income erreichen. Im Jahr 2026 soll das Ganze schon auf fast 7 Milliarden anwachsen. Also das ist jetzt wahnsinnig profitabel. Man rechnet damit, dass die Umsätze weiter zwischen 15% und 18% in den nächsten Jahren wachsen sollen. Also ich finde die Story aktuell auch wirklich sehr spannend, stimmig und vor allem eben auch passt für mich da zum aktuellen Zeitpunkt die Bewertung da auch mit rein, weil das finde ich jetzt nicht übertrieben, was das angeht. Ja. Andere Kennzahlen wiederum, also EV-EBIT von 58, das ist wirklich noch echt sportlich, sage ich mal. Aber wenn man sich jetzt so die Bewertungsentwicklung anschaut, also EV-EBIT war zum Beispiel Anfang des Jahres noch bei 450. Also es bewegt sich schon in eine ganz klare Richtung. Also das ist halt auch wieder jetzt so ein Fall, die Aktie, die kann weiter gut laufen und trotzdem, dadurch, dass sie weiter so stark wächst, kann eben trotzdem Bewertung abgebaut werden. Das ist eigentlich ein recht interessantes Szenario und ich glaube, ich habe es auch hier schon mal erwähnt, also diese Aktien, die jetzt gerade so den Sprung schaffen von eben unprofitabel jetzt zur starken Profitabilität, das sind eigentlich die Aktien, die auch mit die beste Performance immer statistisch gesehen zumindest erzielen. Deswegen, ich finde Uber auch recht spannend. Was sie wirklich schauen müssen, sie hatten eine brutale Verwässerung die letzten Jahre dann noch. Das ist so ein bisschen ihr Problem. Also in den letzten 2 Jahren sind die ausstehenden Aktien um über 5% pro Jahr hochgegangen. Das ist wirklich enorm viel. Also das ist so ein bisschen der Wermutstropfen bei der Aktie. Auch zuletzt sind die Aktienanzahlen hochgegangen. Man hat aber das Gefühl, es lässt mittlerweile spürbar nach. Ja, Free Cashflow sind sie schon länger positiv, liegt aber eben auch an den Share-Based Compensation. Mittlerweile jetzt eben durch das gute Net Income ist es nicht mehr der Fall. Also jetzt sind sie auch bereinigt schon seit, warte mal, ich zähle mal kurz nach, also auch um die Share-Based Compensation bereinigt, 7 Quartale in Folge Free Cashflow positiv und auch mit einer steigenden Tendenz. Das sieht also gut aus. Dementsprechend finde ich aktuell eine Story, die für mich auf jeden Fall Sinn macht. Und wie sie mich ja auch gesagt hat, also ich sehe sie auch als eher großer Gewinner von dem autonomen Fahren an, weil die Konzerne, die Autos, also diejenigen, die die Hardware zur Verfügung stellen, da würde ich auch eine Tesla mit dazu zählen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass jetzt ein Tesla sagen wird, sie würden da nicht mit Uber kooperieren, weil da beide so starke Synergien haben. Weil es ist natürlich klar, es gibt viele Teslas, die unterwegs sind, ja. Aber das Netzwerk von Uber, das ist halt eben nochmal eine ganz andere Hausnummer dann, ja, wenn man das so mit berücksichtigt. Deswegen, ich glaube, die Unternehmen, die dann nicht mit Uber kooperieren würden, die hätten da meiner Meinung nach das Nachsehen. Und es gibt halt nicht viele Konkurrenten am Markt für Uber. Deswegen glaube ich, und bevor jemand sagt, ja, Übernahme, ja, das Ding ist halt schon über 150 Milliarden schwer, das ist halt eigentlich nicht zu stemmen für, also es gibt noch ganz wenige Unternehmen, die es könnten und die dies könnten, die, ja gut, Alphabet könnte man vielleicht nochmal so eine ganz kuriose Story draus.
Wahrscheinlich aber auch gar nicht, ne?
Da ist er wieder also ich kann es mir nicht vorstellen, auch dass Uber da überhaupt Interesse hätte, da übernommen zu werden, weil selbst wenn, stell dir mal vor, nur das Ding wächst nur mal um 20% noch am Markt, ja, dann reden wir von 180 Milliarden Market Cap, also dann müsstest du da locker 250 Milliarden auf den Tisch legen, kann ich mir nicht vorstellen, schon gar nicht, auch dass das durchgewunken wird regulatorisch, ja, also der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren, deswegen, ich glaube, dass Uber eine wirklich ganz langfristig sehr starke Wette sein könnte und eventuell meiner Meinung nach, aber jetzt nicht in den nächsten 2-3 Jahren, also auch ein künftiger Billionenkandidat, ja, also
Also wie gesagt, sie könnten so eine Super-App ja auch bauen oder sind es ja vielleicht schon, sie haben ja auch Uber Eats, ne? Ich glaube Uber Freight und sowas gibt es ja auch noch alles, also damals sind sie ja dann während Corona mit Uber Eats sehr stark gewachsen und jetzt wächst eigentlich beides, also das sieht echt gut aus, ne? Und es ist mittlerweile auch, apropos, so ein bisschen auch Burggraben, lass mal Uber rufen, heißt es ja eigentlich auch, so sagt man das irgendwie mittlerweile, ne? Also es ist, hat sich schon krass entwickelt und immer auch, als ich in den USA war, bin ich immer mit Uber gefahren, weil es halt auch echt so einfach ist, du hast keine Parkplatzprobleme und so, es war im Verhältnis nicht teuer, das hat schon echt gut gepasst und der Uber-CEO hat ja auch gesagt, ja, Tesla ist natürlich, könnte ein Konkurrent werden, aber sie wären natürlich offen für eine Kooperation, aber er hat auch gesagt, selbst wenn es diese Kooperation nicht geben sollte, ganz so einfach, hier von wegen, ich lasse jetzt einfach mal alle Autos autonom fahren, ist es eben nicht, weil das sind ja auch solche Sachen wie Wartung der Autos, Reinigung und sowas, ne? Also du kannst ja nicht einfach die Autos unkontrolliert fahren lassen. Es ist nicht ganz so trivial vielleicht, wie es von außen aussieht. Aber selbst wenn es so kommen sollte, ich habe ja auch Tesla im Langfristdepot, ich glaube aber trotzdem nicht, dass Tesla jetzt hier alle platt macht. Und Elon Musk hat ja, glaube ich, auch sogar ein paar Mal gesagt, dass sie dieses Full Self Driving an andere Konzerne lizenzieren, sozusagen. Ja, und dann könnte ja auch, keine Ahnung, VW kommen. Das Full Self Driving lizenzieren und dann kooperiert VW wieder mit Uber oder irgendwie so, ne? Also, es wird niemals so sein, dass jetzt alle nur noch eine Tesla Ride-Hailing-App nutzen, weil Uber ist da einfach, also diese Netzwerkeffekte sind dort zu groß. Ja, aber wie gesagt, sicher ist ja auch nichts, aber so Chance-Risiko erscheint mir jetzt aktuell auf dem Niveau echt ganz gut, muss ich sagen. Deswegen habe ich da jetzt mal eine Position gekauft und wenn es noch weiter runtergehen sollte, würde ich sogar nochmal nachkaufen, aber ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt nochmal richtig krass fällt. Schauen wir mal.
Ja, sehe ich genauso. Die Aktie, die ich für meine Kinder ins Depot gelegt habe, da brauchen wir jetzt nicht über das Geschäftsmodell oder Ähnliches sprechen. Das haben wir hier schon oft genug behandelt. Ich habe jetzt aber auf dem aktuellen Niveau LVMH gekauft für unter 600 Euro, weil für diejenigen, die jetzt meinen Kanal nicht mitverfolgen, ich kaufe jeden Monat zusätzlich zu einem Nasdaq-Sparplan, den meine Kinder sowieso haben, immer noch eine Aktie. Und das ist jetzt in dem Fall LVMH gewesen. Und zwar geht es da um Aktien drum, die vor allem so ein starkes Dividendenwachstum über einen langen Zeitraum bieten sollen. Das soll einfach so eine Art zweites Standbein für die Kinder dann noch sein, also dass sie eben nicht nur quasi so den Vermögenszuwachs mit dem ETF dann haben, sondern dann eben auch noch so ein paar spannende Ausschütter im Depot. LVMH hatte die letzten Jahre brutales Wachstum, was die Dividende angeht und sind sehr beständig, 15 Jahre in Folge erhöht, 30 Jahre nicht gesenkt mittlerweile. Das Wachstum wird jetzt die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht ein bisschen niedriger ausfallen. Dafür haben wir jetzt aber eben auch meiner Meinung nach sehr viel Kurspotenzial drin, weil bewertungstechnisch finde ich sie jetzt wirklich sehr spannend. Also gerade wenn man schaut, EV/EBIT ist jetzt mittlerweile bei 15 angekommen und das für so einen Konzern, das finde ich schon wirklich recht spannend. Free Cashflow Yield ist bei 4,4% und Forward KGV ist bei knapp 20. Also auf dem aktuellen Zeitpunkt finde ich auch hier Chance-Risiko-Verhältnis wirklich sehr stark von dem Unternehmen, weil ich auch wieder an langfristig gutes Wachstum da glaube. Für mich ist halt jetzt so die ideale Zeit eigentlich, um sich LVMH zumindest mal anzuschauen, wenn man schon länger überlegt, gerade wenn man so die Corona-Jahre und danach bedenkt, ja, wie viele da rumgejammert haben, sie hätten gerne LVMH und haben da alles nicht mitbekommen, was den Anstieg angeht, ja. Aber wenn es dann eben so weit ist und es fällt, dann suchen genau die Leute wieder die Ausreden, warum sie jetzt nicht einsteigen wollen. Ja,
das ist immer so, das ist aber an der Börse halt. Ne? Immer wenn es gut läuft, muss es immer weiter steigen und wenn es schlecht läuft, das ist so krass, ja. Dann heißt es, Meta, so eine Schrottaktie, Facebook nutzt kein Mensch mehr, ist tot, ja. Oder es war genau dasselbe bei Starbucks. Würde ich nicht anfassen, Starbucks, wer kauft denn dieser überteuerte Scheißkaffee, ja? Genauso, und jetzt steigt die Aktie wieder, jetzt hörst du das wieder nicht mehr. Und bei LVMH war es ja auch so ein bisschen, nee, Mode, wer kauft so eine Tasche, völlig verrückt, ne? China-Risiko, braucht kein Mensch. So ist es halt immer. Die Kurse machen immer Nachrichten beziehungsweise die Stimmung, ne? Das ist halt sehr krass. Und da muss man, glaube ich, versuchen, sich ein bisschen davon zu lösen oder zumindest das Ganze rational zu betrachten.
Nee, was ich jetzt immer tatsächlich zu lesen bekomme, so von den Leuten, die skeptisch sind, dass LVMH gar kein Luxuskonzern wäre. Also, weil jetzt ist nur noch Hermes sozusagen Luxus, weil ja, Hermes ist ja nochmal eine Preiskategorie höher, das wissen wir, ja, aber also jetzt davon zu sprechen, dass jetzt ein Louis Vuitton kein Luxuslabel wäre, also boah, das finde ich schon echt schwierig.
Wenn du jetzt hier anfängst, Louis Vuitton zu tragen, dann wissen wir wirklich, es ist kein Luxus.
Dann ist der Bodensatz erreicht. Dann aber ihr seht hier, es ist noch kein Louis-Logo auf der Ritterrüstung drauf. Es ist immer noch Live Nelson. Ja, also für einen.
Wenn der Daniel hier Louis Vuitton irgendwie hat oder so ein Täschchen da hält im Podcast, dann ist höchste Eisenbahn, das Ding zu verkaufen.
Genau, ja. Aber noch seid ihr gefreit davon. Also da jetzt zu sagen, es wäre jetzt auf einmal kein Luxuskonzern mehr. Boah, also das finde ich tatsächlich schon mindestens schwierig, wenn nicht sogar, ja, ich bin mit falsch immer vorsichtig, aber das sind einfach so Sachen, da gibt's ja eben, oder ich sag auch immer gerne, es gibt eben nicht die Aktie, die den Gewinn um 30% jedes Quartal steigert, aber gleichzeitig um 40% der Kurs dann nach unten geht. Das gibt's halt einfach nicht, ja. Also es gibt dann eben Aktien, die jetzt mal in der Schwächeperiode sind, ja. Und dann gibt's ja eben den Spruch, es gibt ja aber genau dann eben genügend Gründe, sie eigentlich nicht zu kaufen. Da muss man sich jetzt aber eben überlegen, hey, hat es jetzt nachhaltig Risse im Geschäftsmodell gegeben? Und da muss ich halt einfach sagen, für mich nicht, nein. Und dementsprechend finde ich aktuell die Situation um LVMH recht spannend. Kann es noch ein Stück weiter runtergehen? Natürlich, ja, aber wir sehen das unter einem langfristigen Aspekt und LVMH hat schon sehr oft bewiesen, wie schnell die Aktie wieder extrem stark nach oben steigen kann. Also ich erinnere, ich habe sie Anfang des Jahres bei mir ins Hauptdepot, ich glaube um 660, 650 gelegt. Innerhalb von ein paar Wochen war die bei 900. Ja, also das kann wieder ganz schnell gehen und daher bin ich da echt gespannt.
Das hat man ja auch gesehen, es ist wie ein Hebel auf die Hoffnung, dass es in China auch einen Turnaround gibt bei, bei den Konsumenten. Wenn es da sich da auffällt, dann wird man sehen, dass die LVMH-Aktie wahrscheinlich 10-20% zulegt in wenigen Tagen oder Wochen, ja, weil da dann sehr schnell wieder die Hoffnung eingepreist wird. Also das kann extrem schnell gehen, wenn sich die Lage in China nicht verbessert oder wenn es dort sogar weiter nach unten geht, dann wird es natürlich auch LVMH schwer haben. Genauso aber Starbucks und Co. Ne? Also die werden es ja, und Nike und alle westlichen Marken, die haben es ja eh aktuell sehr schwer.
Genau, ja. So, jetzt erzähl aber mal, wir wollen jetzt endlich mal die richtigen Short-Kandidaten haben. Ja. Wer ist günstig aktuell? Welche Aktien sagst du? Ja, die sind so hart abgestraft worden, aber da wissen wir ja, dann ist es noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Deswegen jetzt hau mal also, raus. Ja, ich muss endlich mal wieder ein bisschen Geld verdienen.
Was ich mittlerweile auch ganz spannend finde, wo ich überlege, mal nachzukaufen, ist Pepsi. Die Aktie läuft schon echt sehr lange seitwärts. Wir hatten ja bei allen diesen, ich sag mal, bei diesen Standardwerten, so aus dem Konsumgüterbereich, dann diese krasse Rallye, da hatten wir uns auch damals gerade unterhalten, wie kann das denn sein, dass Pepsi und Coca-Cola ein höheres KGV haben als die großen Tech-Konzerne, obwohl sie gar nicht wachsen. Und sie sind ja nur gewachsen durch Preissteigerungen und dieses Pendel schlägt eben jetzt brutal zurück und Pepsi hatte zuletzt so ein bisschen beim Wachstum enttäuscht, glaube ich sogar teilweise Mengenrückgänge und so, aber ja, die Aktie läuft jetzt seit, ich guck mal gerade, seit vielen Quartalen maximal seitwärts oder sogar fallend. Ich schaue gerade mal drauf. Ja, sie ist jetzt auf dem Niveau von 2021. Also da merkt man schon, da passiert jetzt seit vielen Quartalen nichts mehr oder sogar seit vielen Jahren. Und so bewertungstechnisch sind sie mittlerweile echt recht günstig. Also Dividendenrendite sind jetzt so 3,5%. Wenn man so die Analystenerwartungen anschaut, dieses Jahr sollen es 11 Milliarden Gewinn geben, nächstes Jahr nur eine kleine Steigerung, danach soll es aber wieder deutlicher nach oben gehen und das KGV ist zumindest jetzt, also es kommt ja auch immer auf die Schätzungen drauf an, ob die überhaupt stimmen, jetzt auch unter 20 gefallen, das ist immer noch nicht so dieses Riesenschnäppchen, aber ich weiß nicht, hast du die historischen Daten? Pepsi war und Pepsi und Coca-Cola waren jetzt auch nie, glaube ich, mit einem KGV von 10, 12 oder so bewertet, sondern die waren immer ein bisschen teurer und mittlerweile ist es jetzt auch schon so auf dem Niveau eine tolle Dividendenaktie, muss man sagen. Ja, und ich sehe jetzt auch nicht, dass da jetzt mit Ozempic und Co., da hatten wir auch mal das Thema, also mit Abnehmspritzen, dass die darunter jetzt ganz krass leiden. Die machen ja auch viel Snacks und so weiter, aber machen ja aber auch viel so mit Oatmeals, also Frühstück und so, da hatten sie ja, glaube ich, mit diesem Quarka große Probleme. Aber ja, die Aktie läuft halt nicht gut. Also der Markt hat das ja auch schon eingepreist. Deswegen, ich glaube nicht, dass das Ding jetzt eine riesige Rakete wird, aber zumindest das Umsatzwachstum, wenn man den Schätzungen Glauben schenkt, soll nächstes Jahr wieder anziehen. Und auch die Gewinnentwicklung und das Ergebnis pro Aktie. Also ich finde es mittlerweile auf dem Niveau, KGV 30 oder so, habe ich mir gedacht, okay, nee, das ist ja echt krass, aber jetzt wieder unter 20, ich glaube so 18 oder so, ist eigentlich wieder ganz in Ordnung, muss man sagen. Also wer da noch nicht dabei ist, kann sich's mal überlegen, hier mal eine Einstiegsposition zu holen.
Also ich habe mal eben die historischen Daten gecheckt. In den letzten 10 Jahren ist Pepsi einmal bei einem KGV 13 gewesen. Jetzt darfst du mal raten, wann das war.
Während Corona kurz oder was?
Ja, es ist tatsächlich vor Corona gewesen. Ach, okay. Und zwar 2019. Da gab's mal einen riesigen Drop nach unten. Und dann sind sie in Corona, da sind sie tatsächlich so, ich würde mal sagen, bewertungstechnisch, ja, noch ein bisschen niedriger als jetzt, aber ein kleines bisschen niedriger gewesen. Aber ansonsten sind wir jetzt historisch so auf die letzten 10 Jahre schon bei einem deutlich unterdurchschnittlichen KGV. Aber ich habe es auch damals mich schon immer skeptisch geäußert. Also wenn Firmen wie Pepsi und Cola höhere Bewertungsmultiplen wie Alphabet oder Microsoft, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch über Microsoft waren, aber zumindest oft deutlich über Alphabet, das finde ich schon echt schwierig, weil und die halt
Meta waren. Ich glaube, wir hatten nämlich gesagt, krass, günstiger als Meta und Alphabet, die beide zweistellig wachsen. Klar, ja. Pepsi ist natürlich ein viel stabileres Geschäftsmodell, gibt nicht so Rechtsrisiken und so, aber das fanden, haben wir schon damals gesagt.
Das war ja schon krass. Das passt dann halt irgendwie nicht zusammen. Aber wie du halt sagst, sie sind halt so der prädestinierte Dividendenzahler. Ja, also für ein Dividendendepot finde ich es jetzt auf dem aktuellen Niveau auch sehr spannend. 3,2% Rendite sind ein Dividendenkönig mittlerweile. Was sie jetzt mal wirklich nachhaltig schaffen müssen, ist, dass sie die Payout-Ratio in den Griff bekommen. Die ist schon seit vielen Jahren 100% oder sogar höher. Also zuletzt war sie sogar bei 116%. Das soll jetzt aber die nächsten ein, zwei Jahre soll sich das so ein bisschen anpassen wieder, weil das ist eben auch ein Problem, wenn du eine Payout-Ratio hast, die selbst nur in der Nähe von 100% ist, zahlst du da in der Regel drauf, weil du brauchst ja dann für Cashflow nicht nur für Dividenden, du musst ja auch ein paar andere Sachen damit bezahlen, ja. Aber der Free Cashflow, der soll jetzt eben im Jahr 2024 insgesamt um 35% wachsen und aufs Jahr bis zum Jahr 2026 soll er jetzt nochmal von 10,7 auf fast 12 Milliarden wachsen. Also das wäre jetzt auch mal wirklich wieder sehr gut für das Unternehmen, wenn sie jetzt da mal so ein bisschen die Payout-Ratio senken könnten. An sich haben sie aber recht kontinuierlich so die Dividenden so im Schnitt um 7% pro Jahr erhöht. Ja. Daher finde ich, ich fand sie sowieso schon immer besser wie Cola, weil sie halt einfach deutlich breiter aufgestellt sind, auch mit ihrem Snack-Sortiment und auch immer wieder was so eben in Richtung Müsli und solche Geschichten dann machen. Für mich aktuell für Dividendenanleger mit Sicherheit mal einen Blick wert, genau, ja. Und die andere Aktie, das ist ja so, aber wenn man schon von Pepsi sagt, dass die so ein bisschen Probleme haben, die andere Aktie, die mitgebracht hast, das ist ja so ein richtiges Sorgenkind, die wir aber auch schon immer behandelt haben.
Ja.
Was ist deine zweite Aktie?
Genau, ich hab's jetzt nochmal mitgebracht, also Uber war ja mein Kauf und Pepsi finde ich ganz spannend. Und ich habe jetzt nochmal CVS Health mitgebracht als günstige Aktie, wobei das natürlich auch wieder so ein Kandidat ist. Günstig heißt nicht, dass sie am preiswert ist oder wie sagt man, also weil CVS Health halt, wir hatten es ja schon mehrmals besprochen, die haben halt auch wirklich operativ krass oft enttäuscht und Prognosen gesenkt, ja, und dadurch dachte man erst, sie ist günstig, aber wenn halt auch die Gewinne und die Umsätze viel niedriger sind als erwartet, dann ist sie eben doch nicht so günstig. Ich habe sie gerade nochmal mitgebracht, weil sie sich die letzten Tage so ein bisschen erholt und weil es gestern Analysten einen Kommentar gab, ich glaube, es war TD Cowen, die haben das Kursziel erhöht, ich glaube, auf $80 und haben gesagt, CVS Health wird einer der Top-Picks 2025. Hatte ich auch schon ein paar Mal gedacht und gehofft. Zuletzt war ich eher wieder so ein bisschen skeptischer, weil irgendwie so zäh alles einfach und die These war ja mal, dass diese Nachholeffekte durch Corona langsam auslaufen, ne? Die Kosten für Medicare sind ja so viel stärker gestiegen als erwartet, dass sich das jetzt wieder einpendelt. Also ich bin immer noch in dem Lager, aber ob es natürlich jetzt so stark wieder entgegenläuft wie gedacht, weiß ich jetzt nicht so ganz, aber so auf dem Papier ist die Aktie ja trotzdem immer noch recht günstig. Ich habe gerade eben mal reingeschaut, also im Langfristdepot ist die Aktie bei mir in Anführungszeichen nur noch minus 11%. Sie haben ja aber auch schon sehr häufig Dividende ausgezahlt, also wahrscheinlich sind es nur minus 5%. Das liegt aber auch zum einen daran, dass ja jetzt der Euro wieder sehr stark schwächelt. Das heißt, die Kurse bei uns in Euro sind wieder mehr wert. Das ist das eine. Und wenn man das natürlich vergleicht mit dem Gesamtmarkt, dann ist es trotzdem eine krasse Underperformance. Also mit dem Invest kann man nicht zufrieden sein, aber rein auf dem Papier ist die Aktie halt weiter günstig. Ich kann gerade nochmal schauen, oder hast du die Zahlen? Guck mal gerade nochmal rein, wie die Erwartungshaltung jetzt ist in den nächsten. Also Dividendenrendite sind ja für nächstes Jahr bei 4,7%. KGV ist unter 10. Das Ergebnis soll bei $6,50 pro Aktie liegen. Da ist aber jetzt auch wie gefühlt wieder so ein bisschen Optimismus mit drin, ne? Ich weiß halt nicht, ne, ob diese Zahlen realistisch sind, ja. Wenn jetzt das Management wieder irgendwas guidet und im nächsten Quartal das wieder einkassiert, dann bringt dir solche Zahlen halt nichts, ja. Also, es müsste halt mal wirklich mal wieder das erreicht werden, was das Management guidet. Und das ist halt dieses Jahr nicht passiert, ne. Deswegen, ich will das hier nicht Haus und Hof verwetten, aber verkaufen auf dem Niveau würde ich jetzt auch nicht. Und wer die Aktie noch gar nicht hat, könnte man sich zumindest mal überlegen, ja. Wenn man darauf spekuliert, dass es hier in den nächsten Quartalen einen Bounce gibt. Wir hatten es ja auch schon mal gesagt, da waren ja jetzt auch so ein paar Heuschrecken mit am Start. Da sollen neue Leute ins Management mit rein. Ich glaube, es wurde sogar jetzt gemeldet. Bisschen neue Strategie und so weiter. Es gab ja sogar mal Gerüchte, Abspaltung der Versicherungssparte. Aber ich glaube nicht, dass das kommt. Schauen wir mal, ne? Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen was in Bewegung. Und wenn man sich so die Analystenschätzungen anschaut fürs nächste Quartal, sieht es ganz gut aus. Aber Fragezeichen, ob es so kommt.
Ja, wir werden mal schauen, aber auf dem aktuellen Niveau, ja, Forward KGV 10 ungefähr. Also ja. Da ist natürlich schon einiges Negatives eingepreist. Ja. Und es war ja auch nach der letzten Prognosesenkung, der Kurs ist ja genau um die Prognosensenkung dann auch gefallen. Ja. Und viele rechnen ja auch damit unter dem Präsident Trump, dass das Ganze sich wieder so ein bisschen aufhellen könnte, weil da ja auch so bestimmte Dienstleistungen wieder so ein bisschen an Fahrt gewinnen sollen im Gesundheitsbereich. Also CVS könnte tatsächlich auch einer der Gewinner unter einer Trump-Regierung dann sein, genau, ja. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Mich würde natürlich noch interessieren, welche Aktien findet ihr denn aktuell sehr günstig? Ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein.
Können wir mal gucken, ne? Schreibt gerne mal eure Aktien rein. Dann können wir vielleicht mal da eine kleine Auswahl rausnehmen und darüber sprechen. So eine kleine Dings. Das wäre eine ganz coole Idee eigentlich, ne?
Ja, also
wir machen immer mal Kommentare, was haltet ihr von XX? Und da könnt ihr mal sagen, was ihr zuletzt gekauft habt, was günstig ist. Eurer Meinung nach, dann können wir darüber ja mal sprechen.
Können wir mal eine extra Folge machen, vielleicht schon am Freitag dann auch, je nachdem, wie viele Kommentare unter der YouTube-Sektion zusammenkommen. Also,
ich weiß, was kommt. Ich habe LVMH-Short, CBS-Short und Uber-Short. Drei Volltreffer.
Genau, ja, und Uber kurz vor der Insolvenzanmeldung.
Hey, ich muss mal was sagen, ne, meine letzten Käufe im Tech-Bereich, im Langfristdepot, die ich hier auch dann genannt gelaufen, hatte, da gab es ja böse Gegenwind, aber hey, Tesla ist 70% gestiegen, ich glaube PayPal ist auch 40-50% gestiegen, ja. Also die liefen, mal sehen, was Uber macht. Ja, ja,
genau.
Das ist natürlich also keine Kaufempfehlung.
Gut gewesen, genau. Deswegen schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Lasst auch einen Daumen nach oben da, folgt uns. Und wie gesagt, wenn ihr euch für den Smart Broker interessiert, alle Verlinkungen unten oder Shownotes. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche euch. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.